ARD.
Hi, ich bin Kilian Pfeffer und will rausfinden, wer hinter dem Mord an meinem Onkel Robert steckt. Ich nähere mich der entscheidenden Spur und gebe zu, das ist alles ziemlich komplex. Wenn ihr noch nicht wisst, worum es geht, fangt am besten bei Folge 1 an. Die Spur führt nach Beirut, also dahin, wo Robert auch ermordet wurde. Dort steht am 22. Januar 1979 eine zierliche Frau auf dem Balkon ihrer Wohnung. Die Frau heißt Erica Chambers, sie ist eine Agentin des Mossad. Sie beobachtet einen Chevrolet, der die Straße entlang rollt. Darin sitzt ein Mann. Er wird der Rote Prinz genannt. In der Straße parkt ein blauer VW Golf, vollgestopft mit Sprengstoff. Als der Chevrolet an dem Golf vorbeifährt, drückt Erica auf den Fernzünder in ihrer Hand. Eine gewaltige Explosion erschüttert die Gegend, zerfetzt den Chevrolet. Mehrere Menschen sterben, auch der Rote Prinz. Dieses Attentat steht am Anfang einer Reihe von Ereignissen, die vermutlich zur Ermordung meines Onkels Robert führen. Zwei Schüsse ins Herz. Warum musste mein Onkel sterben? Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio.
Kapitel 7. Schicksalhafte Entscheidung.
Alle Folgen könnt ihr ab sofort in der ARD-Audiothek hören oder jede Woche eine neue Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich telefoniere mit Terrorfahnder Carsten mal wieder. Allein in den Monaten Oktober 2024 bis Januar 2025 haben wir mehr als 20 Mal telefoniert. Wir haben uns mehrere Male getroffen, Interviews vorbereitet und nachbesprochen, überlegt, wie es weitergeht. Terrorfahnder Carsten ist unglaublich engagiert. Er ist nicht einfach nur ein Experte. Ohne ihn wäre ich nie so weit gekommen. Er hat eine Theorie entwickelt und Ausgangspunkt dieser Theorie ist das Attentat auf den Roten Prinzen, das eine Kettenreaktion auslöst. Um diese Theorie zu verstehen, müssen wir erstmal ein paar Jahre zurückgehen.
Erica Chambers hat das lange vorbereitet, seit 1972 oder kurz danach. Damals hat die israelische Premierministerin Golda Meir festgelegt, wir gehen jetzt gegen die Attentäter von München vor.
Was Carsten da anspricht, 1972 finden die Olympischen Spiele in München statt. Deutschland will sich der Welt als neues Land präsentieren. Nach der Nazi-Herrschaft und dem Zweiten Weltkrieg soll ein Signal von den Olympischen Spielen ausgehen. Deutschland ist jetzt ein demokratisches und friedliches Land. Es sollten die heiteren Spiele werden. Und das ist auch so, zunächst. In den ersten Tagen wird in München gefeiert, gesungen und es fallen Weltrekorde. So wie Olympische Spiele sein sollen. Doch dann kommt der 5. September.
Der Olympische Friede scheint tatsächlich gebrochen zu sein. Ich kann mit Vorbehalten nur bestätigen, was gerade in den Nachrichten gesagt worden ist. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass kein Sportler, sondern ein Palästinenser über den Zaun gekommen ist, in der vergangenen Nacht, in den frühen Morgenstunden, in das Dorf der Israelis eingedrungen ist und dort Geisel genommen hat.
Eine Originalaufnahme von diesem Morgen im September 1972. Von Sportreporter Hans-Albert Kreft, der plötzlich nicht mehr über Sport berichtet, sondern von einer Geiselnahme. Palästinensische Terroristen haben die israelische Olympiamannschaft überfallen. Sie fordern, dass hunderte Gesinnungsgenossen aus Gefängnissen in Israel freigelassen werden sollen. Zwei Israelis werden noch in ihrem Apartment getötet. Am Ende kommen 11 israelische Sportler ums Leben. Außerdem ein deutscher Polizist und 5 palästinensische Terroristen. Israel schwört Rache. Die damalige Ministerpräsidentin Golda Meir, über die der Terrorfahnder gerade gesprochen hat, gibt die Operation Zorn Gottes in Auftrag. Israel lässt die Drahtzieher hinrichten, und zwar, wie das heißt, extralegal, also ohne ein Gerichtsverfahren. Ich habe darüber mit meinem Kollegen Tim Aspern gesprochen. Er hat lange für die ARD aus Israel berichtet.
Es wurde dann also gesagt, so Auslandsnachrichtendienst Mossad, du erstellst eine Liste mit Menschen, die involviert waren in das, was in München passiert ist, mit Beteiligten, Verantwortlichen für die Planung, für die Ausführung und Ähnlichem. Entstanden ist dann eine Liste mit ungefähr 20, sogar mehr Namen von Palästinensern, die im Wesentlichen im Kontext standen zur PLO, aber eben auch zu anderen Gruppen.
Diese Liste arbeitet der Mossad dann ab. Alle, die darauf stehen, sollen gefunden, identifiziert und getötet werden.
Und das ist eine Aktion, die auf israelischer Seite nicht nur dieses Rachemotiv hatte, sondern eben auch ganz stark abschrecken sollte. Man wollte in diesen Kreisen, in den Führungsebenen dieser palästinensischen Organisationen Angst und Schrecken verbreiten. Man wollte signalisieren, niemand ist vor uns sicher, niemals. Und das zog sich dann über sehr, sehr lange Zeit. Insgesamt, wir wissen bis heute nicht so alles ganz genau über diese Operation. Es gibt auch unterschiedliche Meinungen, Lesarten, Sichtweisen.
Die Olympiaterroristen gehören einer Gruppe an, die sich Schwarzer September nennt. Abu Iyad, Geheimdienstchef der Fatah, gilt als ihr Anführer. Eine andere Führungsfigur des Schwarzen September ist Ali Hassan Salameh, auch bekannt als der Rote Prinz. Auch er steht auf der Todesliste des Mossad. Und im Januar 1979, 6,5 Jahre nach dem Attentat bei den Olympischen Spielen, schlägt der Mossad bzw. Erica Chambers in Beirut zu. Dass sie eine israelische Agentin war, ist heute klar. Damals aber nicht, erzählt Terrorfahnder Carsten.
Die hat eine Spur gelegt. Und zwar so, dass die Palästinenser zwingend davon ausgehen mussten, dass Erica Chambers in deutschem Auftrag gehandelt hat. Mindestens aber mit deutscher Unterstützung das Attentat begangen hat. Denn sie hat Folgendes gemacht. Sie hat lange in Deutschland gelebt. In Köln, in der Nähe vom Verfassungsschutz. Und dann hat sie unten am Fuß des Bundeskriminalamts in Wiesbaden mehr oder weniger gewohnt. Sie hatte auch deutsche Papiere und hat diese Operation lange vorbereitet.
Die Palästinenser glauben, dass Deutschland hinter diesem Anschlag steckt, weil die Agentin eben Spuren nach Deutschland gelegt hat. Und die Palästinenser schwören Rache. Wenige Wochen nach dem Mord am Roten Prinzen fliegt ein hochrangiger Vertreter des Bundeskriminalamtes nach Beirut, um zu beteuern, wir haben damit nichts zu tun. Es gelingt ihm offenkundig nicht, die Palästinenser zu überzeugen.
In Sachen palästinensischer Terrorismus war er gänzlich unerfahren, so wie die meisten im Amt.
Einen Monat später, Ende April, also 4 Wochen vor Roberts Tod, schicken Palästinenser 2 Terrorkommandos nach Deutschland. Sie wollen offenbar Anschläge verüben, haben viel Sprengstoff dabei. Doch sie scheitern. Die deutschen Behörden haben einen Tipp bekommen. Ein Kommando wird in Passau festgenommen, das andere in Berlin. Insgesamt 11 Personen. Das ist bekannt. Der Verdacht? Diese Aktion könnte die Rache gewesen sein für den Mord am Roten Prinzen. Oder zumindest der Versuch. Der Auftraggeber für diese Anschlagskommandos war Abu Iyad, Geheimdienstchef der Fatah. Und für Abu Iyad sind diese gescheiterten Anschlagspläne ein Riesenproblem. Das ist eine Niederlage, kompletter Fehlschlag, eine große Demütigung. Und außerdem sitzen seine Leute in Deutschland im Gefängnis, weil die Polizei sie mit dem Sprengstoff erwischt hat. Und die will er wieder freikriegen. Terrorfahnder Carsten erklärt das so.
Abu Iyad ist aufgefallen, dass Deutschland offensichtlich relativ schwach ist in Sachen Terrorismusbekämpfung. Die deutschen Behörden haben ihm damals gesagt, wir haben mit dem Mord am Roten Prinzen nichts zu tun, aber wir helfen euch, das aufzuklären. Wir geben euch die Steckbriefe der RAF-Terroristen und wir wollen von euch Erkenntnisse über sie. Abu Iyad hat damals gesagt, gut, fangen wir an, mit den Deutschen zu verhandeln. Wir tun so, als wüssten wir auch über die RAF Bescheid und versuchen so, Druck auszuüben und zu erreichen, dass die Deutschen zeitnah die Leute freilassen.
Für die deutschen Behörden sind die palästinensischen Terroristen also gar nicht so wichtig, sagt Terrorfahnder Carsten. Man kann vielleicht sagen, dass der palästinensische Terrorismus in Deutschland gar nicht richtig verstanden wurde. Das erklärt ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg.
Ja, die deutschen Sicherheitsbehörden hatten vor allem natürlich mit der Bedrohung durch die RAF zu tun. Die hatte natürlich Beziehungen in den Nahen Osten. Und das war auch ein Riesenproblem, dass man wusste, dass die dort ausgebildet werden und mit dieser Expertise dann zurückkamen, um dann eben auch Anschläge hier bei uns zu verüben. Aber dass das den Sicherheitsapparat in Deutschland vollumfänglich beschäftigt hat, ist keine Frage. Und am Ende geht es um die Frage, wie setze ich meine Ressourcen ein? Und die waren an der Stelle natürlich maximal gebunden. Aber ganz klar, die unmittelbarste Bedrohung war die durch die RAF selbst.
Was so viel heißt wie, die deutschen Behörden konzentrieren sich auf die RAF und über die einzelnen Palästinensergruppen und wie sie zusammenarbeiten, wissen sie wenig. Das war meinem Onkel Robert übrigens auch aufgefallen Und deswegen hat er sich für sein Buch damit beschäftigt, wie die Beziehungen der palästinensischen Gruppen untereinander sind, wie Fatah und die PFLP miteinander verbunden sind und wer sie steuert. Deswegen hat der Terrorfahnder, nachdem er das Material aus Beirut das erste Mal gesichtet hat, auch gesagt, dieses Buch hätte uns damals wirklich geholfen. Und wenn wir nochmal kurz schauen, was die palästinensischen Terroristen fordern, die israelische Olympiamannschaft auf dem Gewissen haben, sie fordern die Freilassung von 2 deutschen RAF-Leuten. Wenn man ganz naiv draufblickt, so wie die deutschen Behörden das zu dem Zeitpunkt offenbar tun, dann zeigt das erstmal, es gibt eine Verbindung zwischen der RAF und Palästinensergruppen. Ganz oberflächlich betrachtet gibt es also die RAF, die auch Bader-Meinhof-Gruppe genannt wird, und irgendwelche Palästinenser. Das ist offenbar damals die Vorstellung. Das Buch meines Onkels hätte da wohl mehr Klarheit gebracht. Denn in der Realität ist das deutlich komplizierter. Es gibt eine Dachorganisation, das ist die Palästinensische Befreiungsorganisation PLO. Sie hat aber sehr viele Untergruppen mit eigenen Anführern, Zielen und Methoden. Eine davon ist die PFLP. Und hier gibt es eine Untergruppe mit Terrorchef Wadi Haddad an der Spitze. Eine andere, die Fatah, zu der Geheimdienstchef Abu Iyad gehört. 2 Gruppen, beide Palästinenser, sonst keine Verbindung. Die Fatah und Abu Iyad, der Geheimdienstchef, behaupten, dass sie den deutschen Behörden helfen können, an die RAF-Terroristen ranzukommen, die Deutschland eigentlich haben will. Das kann man zum Beispiel in dem Buch Deckname L nachlesen, das der Journalist Wilhelm Dietl und der Verfassungsschützer Lothar Dahlke zusammengeschrieben haben. Das ist ein ganz besonders wichtiges Detail für die Theorie und das wird zum Problem für meinen Onkel Robert. Terrorfahnder Carsten und ich sind in meinem Büro verabredet. Wochenlang hat er das Material aus Beirut durchgearbeitet, sich Notizen gemacht, mit mir über meine Recherchen gesprochen. Jetzt hat er eine Theorie erarbeitet und will sie mir präsentieren. Ich hatte den Auftrag, einen Flipchart zu organisieren, damit er wichtige Punkte aufschreiben kann, um sie mir besser verständlich zu machen. Kern seiner Theorie ist, dass Robert noch ein zweites Interview mit Fatah-Geheimdienstchef Abu Iyad geführt hat. Es gibt nicht nur das Interview, was im Stern veröffentlicht wurde, das mit dem vermurksten Text davor, in dem die Stern-Redaktion, offenbar entgegen der Absprache mit Robert, zu drastische Bezeichnungen für Abu Iyad und den Schwarzen September gewählt hat. Es geht um ein anderes Interview, eins, das nie veröffentlicht wurde. Dieses Interview ist sorgfältig abgetippt auf dünnem, gelbem Sternpapier, 8 Seiten, nummeriert. Das Datum steht oben rechts, 14.03.1979. Ich blättere ganz vorsichtig um, ich habe immer das Gefühl, dass uns irgendwas durchreißt. Für Terrorfahnder Carsten ist dieses Interview der Schlüssel. Er zeigt mir, wo die Dinge stehen, die für Robert zum Problem werden. Auf der zweiten Seite. Da fragt Robert Abu Iyad:
Gab es jemals eine Zusammenarbeit zwischen deinen und Wadis Leuten? Zwischen dem Schwarzen September und Wadi?
Und Abu Iyad antwortet:
Es gab nie irgendeine Zusammenarbeit zwischen dem Schwarzen September und Wadis Gruppe. Ich habe ihn nur einmal aufgefordert, dass wir in den besetzten Gebieten gemeinsam gegen die Israelis vorgehen sollen. Schmutzige Sabotageaktionen und so. Aber das kam nie zustande. Wadi war immer nur an Auslandsoperationen interessiert.
Robert fragt nochmal nach.
Hat er dich jemals um Unterstützung gebeten?
Und Abu Iyad sagt:
Nein, nie. Er war ein Einzelgänger und wollte niemals von irgendjemandem abhängig sein.
Also, die beiden kennen sich, haben bei ihren Terrorgeschäften aber nichts miteinander zu tun. Überhaupt nichts. Ganz am Anfang betont Abu Iyad nochmal, es könne alles zitiert werden, mit Verweis auf ihn. Denn er sage nichts als die Wahrheit über Terrorchef Wadi Haddad. Das ist also kein Hintergrundgespräch, es darf alles veröffentlicht werden. Und das hat Robert ja auch vor. Und jetzt nochmal zur Erinnerung, warum das so wichtig ist. Die Gruppe von Terrorchef Wadi Haddad hat Kontakt zur RAF. Und an der RAF haben die deutschen Behörden ein Rieseninteresse. Die Fatah, zu der Geheimdienstchef Abu Iyad gehört, hat aber keinen Kontakt zur RAF. Abu Iyad kann nicht auf die Gruppe von Terrorchef Wadi Haddad einwirken. Er hat nichts mit dieser Gruppe zu tun, also auch nichts mit der RAF. Aber die Deutschen wissen das nicht. Abu Iyad will unbedingt seine Männer wieder freikriegen und deswegen blufft er. Er gaukelt den deutschen Behörden vor, dass er ihnen in Sachen RAF helfen kann. Terrorfahnder Carsten erklärt das so.
Wenn Abu Iyad gesagt hätte, ich habe gar keinen Zugriff auf die Deutschen und ich kann da nichts tun, dann hätte auch Deutschland sofort gesagt, ja, dann können wir auch nichts tun.
Der Einzige, der ihm einen Strich durch die Rechnung machen könnte, ist Robert. Denn Geheimdienstchef Abu Iyad hat Robert in dem Interview ja verraten, dass es keinen Kontakt mit der Gruppe von Terrorchef Wadi Haddad und somit zur RAF gibt. Und das ist Terror van der Carstens These. Abu Iyad will verhindern, dass das Interview veröffentlicht wird. Denn das könnte seine Verhandlungsposition torpedieren.
Das darf nicht passieren, dass das Buch und die Story von Robert Pfeffer rauskommt. Da steht genau das drin, dass eigentlich die Fatah mit Wadi Haddad und den Deutschen und den Anschlägen gar nichts zu tun hat.
Deswegen, so die These von Terrorfahnder Carsten, lässt Abu Iyad meinen Onkel Robert umbringen. Damit diese für ihn fatale Information nicht an die Öffentlichkeit kommt. Und das erklärt auch, so Carsten weiter, dass Roberts Wohnung in Beirut direkt nach dem Mord durchsucht wird.
Man hat also was gesucht. Was hat man gesucht? Diese Interviews, denn die dürfen auch nicht auftauchen.
Die Einbrecher finden die Manuskripte aber damals nicht, weil Robert sie nicht in der Wohnung aufbewahrt hat. Sie lagern bei jemandem, dem Robert vertraut hat. Bei wem konnte ich nicht herausfinden. Aber die Unterlagen werden nicht gefunden und nicht zerstört. Und deswegen, nachdem sie zuerst nach Hamburg zum Stern und dann wieder nach Beirut geschickt werden, bekomme ich sie 45 Jahre später von Laila Kadi. Ich fasse das nochmal zusammen, weil mich das alles ganz schön umhaut. Wir haben ein unveröffentlichtes Interview mit Geheimdienstchef Abu Iyad mit einer brisanten Information. Das könnte ein starkes Motiv liefern, warum Robert zum Schweigen gebracht werden sollte. Das würde auch die Wohnungsdurchsuchung direkt nach dem Mord erklären. Und vielleicht wird das alles durch den vermurksten Text vor dem Abu Iyad-Interview im Stern noch verstärkt. Robert bittet über Willi Voss ausgerechnet den um Schutz, der dieser Theorie nach sein Todesurteil gefällt hat, nämlich Geheimdienstchef Abu Iyad. Voss erreicht ihn nicht. Am nächsten Tag probiert er es wieder und spricht mit Abu Iyads Stellvertreter Al-Hindi. Der weiß sofort Bescheid, wer da getötet wurde, wie Willi Voss erzählt.
Als ich ihn angerufen habe und ihn gebeten habe, da zu intervenieren, hat er gesagt, das ist zu spät, er ist bereits tot.
Das untermauert die Theorie. Möglicherweise hat Robert aber auch geahnt, dass Abu Iyad ihn ins Visier genommen hatte und er will ihn über Willi Voss um Gnade bitten, nicht um Schutz. Die Grundlage für diese Theorie, nämlich Roberts Material, lag 45 Jahre lang in Laila Kadis Wohnung und ist im Juni 2024 zu mir gekommen. Als Terrorfahnder Carsten mir diese Theorie erzählt, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Ist es so gewesen? Ist das der Grund für Roberts Tod? Ich finde, es spricht viel dafür. Aber so gern ich auch sagen würde, endlich habe ich die Lösung, ich weiß, warum Robert sterben musste und wer ihn getötet hat, eine hundertprozentige Sicherheit, dass diese Theorie richtig ist, gibt es nicht. Damals wurde kaum ermittelt und deswegen gibt es keine Möglichkeit, Spuren abzugleichen. Die Theorie mit den Geheimdiensten konnte ich bis zum Schluss nicht erhärten. So gern ich es gewusst hätte, ich muss mich fürs Erste damit zufrieden geben. Aber wenn es denn Abu Iyad war, der hinter dem Mord steckt, dann heißt das auch, dass Robert seine Nähe zum Geheimdienst der Fatah nicht geholfen hat. Abu Iyad kann ich nicht mehr fragen, ob er etwas mit dem Tod meines Onkels zu tun hat. Er wurde 1991 ermordet von palästinensischen Terroristen. Robert wird auf dem Friedhof in Hamburg-Blankenese am 1. Juni 1979 beerdigt, eine Woche nach dem Mord. 2004 wird das Grab eingeebnet, also aufgelöst. Das ist etwas Normales in Deutschland, das passiert in der Regel nach 20 Jahren. Als ich das Grab im Sommer 2024 suche, finde ich es nicht mehr. Immerhin kann ich herausfinden, wo es mal war. Es gibt allerdings einen anderen Ort, an dem ich Roberts gedenken kann. In der kleinen Stadt Bayeux in der Normandie in Frankreich. Meine Familie wusste das bisher nicht und ich auch nicht. Dort gibt es zwei riesige Ehrenfriedhöfe, auf denen britische und amerikanische Soldaten begraben sind. Soldaten, die gegen Nazi-Deutschland gekämpft und dabei ihr Leben verloren haben. Und zwischen diesen beiden Friedhöfen liegt eine kleine grüne Anlage. Ein Memorial, ein Erinnerungsort für getötete Journalisten.
Das ist eigentlich ganz schön gemacht. Die stehen hier so wie weiße große Grabsteine entlang von einem Weg. Stehen hier so einzelne Stelen. Und darauf sind Jahreszahlen abgebildet und die Namen der Reporter, die in diesem Jahr dann ums Leben gekommen sind. Und Robert ist ja im Jahr 1979 gestorben und man findet seinen Namen auch hier, Robert Pfeffer.
Das geht auf eine Initiative der französischen Organisation Reporter ohne Grenzen zurück. Die Gedenkstätte wurde 1994 errichtet. Erzählt mir Anja Osterhaus. Sie ist die Geschäftsführerin von Reporter ohne Grenzen Deutschland.
Das ist deswegen so wichtig auch, weil viele dieser Menschen, dieser Journalisten, die sterben im Zusammenhang mit ihrer Arbeit, das wird nie aufgeklärt, was ist da eigentlich passiert. Häufig weiß man nicht, sie sind einfach verschwunden oder sie werden umgebracht. Und dann zumindest so einen Ort zu haben, wo man ihrer gedenkt, ist ein Trost für die Angehörigen, für die Freunde, für die Familienmitglieder. Wenigstens ist dort ein Ort, wo diese Arbeit und dass sie dafür sogar sterben mussten, gewertschätzt wird.
Hier finde ich Roberts Namen auf dem Stein mit der Jahreszahl 1979 ganz unten. Gedankenverloren stehe ich davor. Ich denke an Robert, an sein Projekt, an seinen Mut, an seinen Tod. Es ist ein seltsamer Gefühlsmix. Ich bin erleichtert und habe irgendwie ein Glücksgefühl, dass ich so viel herausfinden konnte. Ich habe eine Theorie, warum er sterben musste und wer dahinter stecken könnte. Am Anfang meiner Recherche, also Mitte 2021, hätte ich nie gedacht, dass ich so weit kommen würde. Es ist jetzt klar, was Robert damals in Beirut wollte, nämlich ein Enthüllungsbuch schreiben über den Terror der 70er, über Terrorchef Wadi Haddad und Top-Terrorist Carlos den Schakal. Und er wollte ein weltexklusives Interview mit Carlos für die BBC führen. Was wäre eigentlich gewesen, wenn er das geschafft hätte? Hätten die deutschen Behörden die Zusammenhänge besser verstanden? Hätte das möglicherweise den Lauf der Geschichte beeinflusst? Wäre Robert so berühmt geworden, wie er sich das erträumt hat? Für sein Projekt hat er intensiv recherchiert und sich in große Gefahr begeben, Warnungen ignoriert. Beim Poker würde man sagen, er ist all in gegangen. Ich habe mich zwischendurch gefragt, ob ich das eigentlich machen würde. Und ich bin mir ziemlich sicher, nein, das würde ich nicht tun. Aber ist es nicht auch wichtig, dass es immer wieder Journalistinnen und Journalisten gibt, die ans Limit gehen? Eine der großen Fragen für mich bleibt, warum eigentlich ist der Stern, der sich damals als eines der größten Magazine der Welt begriffen hat, diesen Fragen und Themen nie intensiv nachgegangen? Haben sich die damaligen Verantwortlichen nach der Trennung von Robert ein paar Monate vor seinem Tod so wenig für sein Schicksal interessiert? War das Tischtuch zwischen ihnen einfach zerschnitten? Ich frage mich auch, ob irgendjemand das Material und das Skript wirklich gelesen hat. Beides lag ja vermutlich monatelang in Hamburg. Es wäre eine gute Geschichte gewesen. Und warum der Stern damals entschieden hat, das Material nach Beirut zurückzuschicken, anstatt es Roberts Frau oder der Ermittlerin Annette Riege zu übergeben, damit die Aufklärung des Mordes vorangetrieben werden kann, das wird für mich immer ein Rätsel bleiben. Ich empfinde eine große Dankbarkeit für all die Menschen, die mir selbstlos bei dieser Recherche geholfen haben. Oliver Schröm, Willi Voss, Gerhard Konrad, Wilhelm Dietl, Naomi Scherbel-Ball, Alex Spörndli, Annette Riege und viele mehr. Zwei waren besonders wichtig. Laila Kadi, Roberts Freundin aus Beirut, die jahrzehntelang das Material aufbewahrt hat, ohne zu wissen, was es ist. So lange, bis ich irgendwann danach gefragt habe. Laila Kadi glaubt, das war Schicksal. Und irgendwie glaube ich das auch. Und Terrorfahnder Carsten. Er hat nicht nur den Kontakt zu Willi Voss für mich hergestellt, sondern auch akribisch das gesamte Material durchgearbeitet. So lange, bis er eine belastbare Theorie entwickelt hat, wer der Mörder gewesen sein könnte. Es gibt allerdings auch eine Sache, die mich bedrückt. Roberts Deal mit Bassam Abu Sharif, dem Propagandaminister der PFLP, der damals auf der Seite der Terroristen stand und der die arabische Version des Buches übernehmen wollte und sollte. Das Buch war Robert offenbar so wichtig, dass er willens war, eine Geschäftsbeziehung mit einem Terroristen einzugehen. Damit hat er zumindest in Frage gestellt, wie unabhängig er als Journalist gearbeitet hat. Ob es ihm gefallen würde, dass sein Buch jetzt doch noch an die Öffentlichkeit kommt? Fast alle, die darin vorkommen, sind mittlerweile tot. Umgekommen in der Gewalt, die sie selbst mit entfesselt haben. Wenn ich darauf schaue, was die Recherche und die Arbeit an diesem Podcast mit mir gemacht haben, ich glaube, das hat mich verändert. So tief bin ich in noch kein Thema eingestiegen. Familiengeschichte verbunden mit Zeitgeschichte, Journalismus und Terror. Nachdem ich vor 3,5 Jahren aus Interesse heraus mal ein paar Telefongespräche mit früheren Kollegen über Robert geführt habe, ist mir irgendwann klar geworden, ich muss dieses Projekt machen und zu einem Ende bringen. Ich habe mir gar nicht mehr die Frage gestellt, warum ich das eigentlich mache, mir war nur klar, ich muss. Ich vermute, so ein Gefühl hatte Robert in Bezug auf sein Projekt auch. Wahrscheinlich viel stärker, aber ich kann zumindest ansatzweise nachempfinden, warum er irgendwann nicht mehr abbrechen konnte. Ein bisschen habe ich das Gefühl, dass ich Roberts Arbeit fortgesetzt habe. Auch indem ich sie jetzt mit diesem Podcast würdige und bekannter mache. Am Anfang habe ich davon gesprochen, dass Roberts Leben ein großer, dunkler Raum ist. Jetzt ist es viel heller geworden. Manche Ecken sind zwar noch nicht voll ausgeleuchtet, aber hier und da konnte ich das Flutlicht anmachen. Wenn ich auf die weißen Gedenksteine in Bayeux blicke und die vielen Namen, die darauf stehen, dann bin ich bestürzt darüber, wie sehr meine Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt gefährdet waren und gefährdet sind. Wie viele mit ihrem Leben bezahlt haben und bezahlen dafür, dass sie ihre Arbeit machen. Ich denke an die vielen Schicksale, an die trauernden Familien, die nicht erzählten Geschichten. Was liegt hier noch alles im Verborgenen? Bayeux ist ein würdiger Ort zum Trauern. Hier trauere ich auch um Robert, auch wenn ich ihn nie kennengelernt habe. Aber ich bin ihm im Zuge dieser Recherche viel näher gekommen, nachdem ich so viel von ihm gelesen habe. Das Skript, die Interviews, seine Artikel, seine Briefe, habe ich den Eindruck, dass ich viel besser einschätzen kann, wie er war, wie er gedacht hat, was ihm wichtig war. Sein Ehrgeiz, seine Hoffnung und am Ende seine Verzweiflung, das alles habe ich fühlen können, habe ich spüren können. Roberts Projekt ist zum Teil auch zu meinem Projekt geworden. Kanntet ihr Robert Pfeffer? Habt ihr Anmerkungen, Lob oder Kritik? Ich freue mich über jedes Feedback. Schickt mir eine Mail an robertpfefferpodcast@swr3.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und folgt diesem Kanal. Alle Folgen gibt es ab sofort in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und noch ein Podcast-Tipp von mir. Was macht China eigentlich zur Weltmacht und was macht China mit der Welt? Darum geht es im ARD-Podcast Welt macht China. Ein Team aus aktuellen und ehemaligen China-Korrespondentinnen und Experten schaut in und auf das riesige Land und räumt nebenbei mit einigen Klischees auf. Welt macht China findet ihr überall, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
2 Schüsse ins Herz ist ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Recherche und Moderation Kilian Pfeffer. Autoren Kilian Pfeffer, Christopher Jänert und Kirsten Tromnau. Redaktion Christopher Jänert, Kirsten Tromnau, Joschka Moravec, Thomas Simon und Marc Krüger. Realisation: Iris Drögekamp, Robin Zwirner und Gaston Weber. Musik: Nasu Hichri. Projektleitung: Jo Bischofberger. Sprecher: Johannes Wördemann, Jan Seidel, Henriette Schröers, Christopher Jänert, Gregor Glöckner und Klaus Hempel. Vielen Dank an Marc Bürkle, Michael Götschenberg, das Fact-Checking-Team der IDA, Terrorfahnder Carsten und außerdem alle unterstützenden Expertinnen und Experten und Journalistinnen und Journalisten.